NDR Info. Themen des Tages.
Eine Tierkrankheit ist zurück. Nach mehr als 30 Jahren gibt es wieder Fälle der Maul- und Klauenseuche. Wie gut die Höfe auf einen Ausbruch vorbereitet sind und warum dieses Virus nun zurückgekehrt ist, dazu gleich Einschätzungen vom Friedrich-Löffler-Institut. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob der Kanzler Ukraine-Hilfen blockiert, wie es ihm die Grünen heute vorwerfen. Und wir fragen bei einem Kommunikationsexperten nach, ob die Kür zum Unwort des Jahres einen Begriff nicht vielleicht noch interessanter macht, ihn gar aufwertet. In diesem Jahr trägt das Wort Biodeutsch diesen Titel. Aber auch zum Kokainschmuggel und die neue Heimatschutzdivision der Bundeswehr erfahren Sie hier in den Themen des Tages mehr. Im Studio Janine Albrecht, schönen guten Tag. Wir beginnen mit dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche, die östlich von Berlin bei einer Wasserbüffelherde in Brandenburg nachgewiesen wurde. Eva Ellermann.
Drastische Maßnahmen sind nötig, um zu verhindern, dass sich das für Tiere hoch ansteckende Virus weiter ausbreitet, sagt Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir.
Je entschlossener wir jetzt am Anfang dieser Seuche vorgehen, umso schneller können wir hoffentlich wieder zur Normalität zurückkehren.
Eine erste Konsequenz: Auf der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche, die am Freitag in Berlin beginnt, werden keine Rinder, Schweine oder andere Klauentiere ausgestellt werden. Nachdem die Maul- und Klauenseuche auf einem Hof in Brandenburg entdeckt wurde, werden im Umkreis von 10 Kilometern derzeit alle tierhaltenden Betriebe überprüft. Der Stopp von Tiertransporten aus und nach Berlin und Brandenburg wird um 2 Tage bis einschließlich Mittwoch verlängert. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich, aber sie können es weiter verbreiten. Mexiko und Südkorea haben bereits angekündigt, dass sie vorerst kein Schweinefleisch aus Deutschland mehr importieren. Özdemir sagt nach Gesprächen mit Branchenvertretern, es gehe nicht nur um Fleisch.
Das betrifft die entsprechenden Tiere, das betrifft aber auch ihre Erzeugnisse, beispielsweise Milch, Milcherzeugnisse. Es betrifft aber auch beispielsweise Milchpulver, das kann aber auch betreffen Futtermittel, die tierische Produkte enthalten. Also man kann sich vorstellen, welche wirtschaftlichen Sorgen die entsprechenden Betriebe sich gegenwärtig machen.
Bei der Bekämpfung des Virus stimmt sich der Bund eng ab mit den Ländern und der Europäischen Union, sagt Özdemir. In Brüssel werde derzeit über mögliche Sperrzonen beraten. Diese seien wichtig, denn
Betriebe, die nicht aus der Sperrzone kommen, Betriebe, die aus Bundesländern kommen, die nicht betroffen sind, müssen ganz normal ihre Agrarprodukte exportieren können.
Özdemir hofft, dass der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche möglichst begrenzt bleibt. Für eine Einschätzung möglicher Folgen sei es noch zu früh.
Die Maul- und Klauenseuche ist also zurück und sie ist hoch ansteckend. Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine können sich auch über die Luft anstecken. Was muss nun also zur Eindämmung dieses Virus unternommen werden? Das habe ich Elke Reinking vom Friedrich-Löffler-Institut gefragt.
Da gibt es auch ganz strikte rechtliche Vorgaben, die in Brandenburg jetzt auch vorgenommen werden oder die Maßnahmen, die durchgeführt werden. Das ist zum einen, dass sämtliche Tiere in der betroffenen Haltung getötet werden und unschädlich beseitigt werden, wie man das nennt. Dass eine 3 Kilometer Schutzzone eingerichtet wird, in der möglichst auch alle empfänglichen Tiere getötet werden, dass nach Kontakt Beständen geguckt wird, nach Beständen, in die zum Beispiel Tiere gegangen sind, Heuballen gegangen sind und so weiter und so fort. Und dort geschaut wird, sind die positiv oder töten wir die? Dass im 10 Kilometer Überwachungsgebiet, in der Überwachungszone geschaut wird, Proben von sämtlichen empfänglichen Tieren genommen werden und untersucht werden, um herauszufinden, gibt es weitere betroffene Haltungen.
Zuletzt gab es ja vor mehr als 3 Jahrzehnten einen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Jetzt machen sich die Landwirte in ganz Deutschland natürlich Sorgen, auch hier bei uns im Norden. Wie gut sind die Höfe denn überhaupt noch auf sowas vorbereitet wie die Maul- und Klauenseuche?
Wir haben nun im letzten Jahr diverse Tierseuchen im Land gehabt. Wir hatten die Geflügelpest, die afrikanische Schweinepest und auch die Blauzungenkrankheit. Das heißt, was Tierseuchen angeht, sind die Tierhalter eigentlich gut informiert, vorgewarnt und achten auf ihre Biosicherheit, achten darauf, woher werden Tiere dazugekauft und so weiter und so fort. Ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt. Und was eben wichtig ist, was in Brandenburg auch gemacht wurde, sofort ein Standstill für eine gewisse Zeit. Sprich, es werden keine Tiertransporte mehr durchgeführt. Das ist eben auch sehr wichtig, das so lange zu machen oder erst einmal einzuführen, damit man dem Virus keine Chance gibt, sich darüber weiter zu verbreiten.
Es gibt ja aber auch Impfstoffe gegen MKS. Werden die Tiere gar nicht dagegen flächendeckend geimpft? Gibt es da gar keine Vorgaben für die Höfe?
Es gibt keine Schutzimpfung in dem Sinne, wie wir das zum Beispiel kennen von uns Menschen selber gegen, sei es Corona oder Grippe, weil man mit dem Impfstoff bei der Maul-Kauen-Seuche sehr dicht am Virus dran sein muss. Das heißt, man muss wissen, welcher Serotyp ist es. Wogegen muss ich impfen? Und es gibt eben mindestens 7 Serotypen weltweit, die in verschiedenen Regionen dann dominieren. Und man müsste schon immer genau wissen, welches Virus ist es dann, gegen das wir impfen müssen. Sonst kommt man da gar nicht wieder raus. Das ist eben sehr schwierig. Oder impft unter Umständen sämtliche Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und andere empfängliche Tiere und hat dann doch nicht das richtige Virus getroffen. Also da ist die Vorgehensweise eher die, möglichst früh einen Eintrag erkennen, einen Ausbruch erkennen, diesen eindämmen, die Tiere, so schwer es ist, töten und damit die Infektionsquelle beseitigen, und sollten es mehrere Haltungen sein, die betroffen sind, die extra dafür eingerichtete Impfbank in Deutschland aktivieren. Das machen die Bundesländer, das wird auch schon diskutiert. Und dann gegebenenfalls eine Ringimpfung machen um die betroffene Region.
Warum kann dann jetzt nach so langer Zeit plötzlich dieser Erreger auch wieder auftreten?
Mit der Maul- und Klauenseuche muss man immer rechnen. Das ist eine Tierseuche, die eben weltweit in bestimmten Regionen auch endemisch, also ständig vorkommt. Das Virus ist sehr stabil bei niedrigen Temperaturen. Es ist sehr leicht übertragbar. Die Tiere bilden dann ja Schädigungen im Maul auf, Läsionen, Verletzungen. Es bilden sich Bläschen, die flüssigkeitsgefüllt sind, auch zwischen den Zehen, zwischen den Klauen. Und diese Flüssigkeit ist hoch infektiös und kann dann über Dung, Speichel, Atemluft, Futter oder auch kontaminierte Gegenstände, Fahrzeuge und Personen weitergetragen werden.
Einige Länder, die haben ja jetzt auch schon Importstopps verhängt wegen der Maul- und Klauenseuche. Ist das da der Anfang? Was glauben Sie, was droht da den Höfen noch?
Das kann man leider noch nicht abschätzen. Das wird auch davon abhängen, ob jetzt weitere Haltungen betroffen sind oder ob es bei diesem Einzeleintrag in der Büffelherde in Hönow in Brandenburg bleibt. Dann hat man gute Chancen, das innerhalb weniger Wochen, Monate wieder zu lockern. Aber ansonsten ist MKS immer ein triftiger Grund für gerade Drittländer zu sagen, wir importieren nichts mehr aus dem betroffenen Land.
Soweit Elke Reinking vom Friedrich-Löffler-Institut zum Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland nach mehr als 30 Jahren. Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. So oder so ähnlich hat es Bundeskanzler Olaf Scholz immer und immer wieder schon gesagt. In diesem nun schon bald 3 Jahren laufenden russischen Angriffskrieg hat Deutschland die Ukraine auch immer wieder mit Waffen und Munition unterstützt. Jetzt aber hat der grüne Europapolitiker Anton Hofreiter dem Kanzler vorgeworfen, Hilfen für die Ukraine zu blockieren. Georg Schwarte über die Debatte, in der es um ein 3-Milliarden-Paket geht.
Der Kanzler war damals an jenem Abend, als er den Finanzminister Lindner entließ, die Ampel auseinanderbrach, sehr eindeutig. Er wollte unter anderem 3 zusätzliche Milliarden für die Ukraine. Die FDP wollte das nur mit Kürzungen im Sozialbereich. So klang das bei Scholz damals.
Das Grundgesetz sieht in Artikel 115 ausdrücklich vor, in einer außergewöhnlichen Notsituation einen Überschreitensbeschluss zu fassen, so wie das die Koalition Ende vergangenen Jahres übrigens genau für diesen Fall vereinbart hatte. Wenn eine Notsituation vorliegt, dann aber hat die Bundesregierung nicht nur das Recht zu handeln. Dann ist Handeln Pflicht.
Pflicht. Jetzt aber liegen diese 3 zusätzlichen Milliarden auf Eis. Das Kanzleramt reicht den Wunsch nicht ans Finanzministerium weiter. Der Haushaltsausschuss müsste mit Stimmen von Union und oder FDP außerplanmäßig zustimmen. Der grüne Anton Hofreiter spricht von Blockade durch das Kanzleramt und hofft im Deutschlandfunk auf Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius.
Und deshalb unsere Erwartungshaltung und unsere Hoffnung, dass sich die Außenministerin und der Verteidigungsminister dagegen den Kanzler durchsetzen kann. Nämlich, es geht darum, Menschenleben vor Ort zu retten.
Der Vorwurf, Scholz blockiere die zusätzlichen 3 Milliarden vielleicht auch aus wahltaktischen Gründen. Scholz selbst dementierte das in der ARD.
Nein, weil das einfach so ist, dass wir die letzte Regierung beendet haben und jetzt neu wählen.
Danach muss neu entschieden werden. Regierungssprecher Hebestreit verweist heute erneut auf die zugesagten 4 Milliarden Euro für die Ukraine. Die fließen. Und die 3 Milliarden, die der Kanzler einst wollte?
Wir sind ja jetzt in dieser Situation, wo es wir mitten im Wahlkampf sind, wenn Sie sagen, es gäbe Zusagen. Wie haben Sie das formuliert? Die Ukraine bekomme zugesagte Mittel von 3 Milliarden nicht. Das kann ich klar bestreiten. Die Zusagen, die getroffen worden sind, werden natürlich eingehalten.
Die 4 Milliarden. Zu wenig, sagt die grüne Außenministerin Baerbock. Die Ukraine brauche mehr, und zwar jetzt. Pistorius selbst übrigens will öffentlich nichts von Blockade wissen. Am Vormittag übergab er die erste von mittelfristig 54 bestellten Radhaubitzen vom Typ RCH-155 an den ukrainischen Botschafter. Die Botschaft von Pistorius:
Und in diesem Kampf kann sich die Ukraine auf die zuverlässige und tatkräftige Unterstützung Deutschlands verlassen, auch in Zukunft.
Soll heißen, wir liefern, was wir ankündigen. Und wir kündigen nur an, was wir auch liefern. Die FDP aber wittert Wahlkampfmunition. Einst habe der Kanzler Lindner rausgeworfen, die Koalition auch wegen der drei zusätzlichen Milliarden platzen lassen. Ätzt FDP-Generalsekretär Buschmann. Jetzt aber flössen diese angeblich so dringenden Mittel nicht.
Man sagt, man wolle der Ukraine helfen, noch im November. Jetzt hält man die Ukraine-Hilfe auf. Man sagt noch im November, man brauche dringend eine Haushaltsnot. Lage und jetzt will man nichts mehr davon wissen.
Fest steht, die zugesagten 4 Milliarden sind bereits weitgehend verplant. Die Ukraine braucht dringend mehr Waffen für die Luftverteidigung und erinnert sich vermutlich auch daran, was der Kanzler am Abend, als die Ampel im November auseinanderflog, allen Ukrainern versprochen hatte.
Wir erhöhen unsere Unterstützung für die Ukraine, die einem schweren Winter entgegengeht. Nach der Wahl in den USA sendet das ein ganz wichtiges Signal. Auf uns ist Verlass.
Soweit Kanzler Scholz im Beitrag von Georg Schwarte. Und im Zuge des Krieges gegen die Ukraine haben Sicherheit und Verteidigung auch in Deutschland wieder eine größere Bedeutung bekommen. Und jetzt will die Bundeswehr in Deutschland die Infrastruktur besser sichern und stellt deshalb eine neue Division für Heimatschutz auf. Eine Division, das sind üblicherweise bis zu 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Lothar Lenz erklärt, was die machen sollen.
Heimatschutz, das bedeutet für die Bundeswehr, Straßen und Brücken zu sichern, Bahngleise, Kraftwerke oder andere Infrastruktur. Wegen der veränderten Bedrohungslage soll sich künftig eine eigene Heeresdivision um diese Aufgabe kümmern. Der Verband soll sowohl aus aktiven Soldaten als auch aus Reservisten bestehen. Im Verteidigungsfall soll die Heimatschutzdivision auch Operationen der NATO-Partner auf deutschem Boden unterstützen. In Friedenszeiten können Heimatschutzsoldaten bei Katastrophen wie Hochwassern helfen oder bei Pandemien. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte im vergangenen Jahr eine weitreichende Strukturreform der Bundeswehr angestoßen. Die Stärkung des Heimatschutzes ist Teil davon. Auch eine Wiedereinführung des Wehrdienstes hatte Pistorius angeregt. Mit dem Scheitern der Ampelkoalition liegen diese Pläne aber auf Eis. Die CDU spricht sich ebenfalls für die Wehrpflicht aus, will das frühere Modell aber weiterentwickeln.
Jedes Jahr wird das Unwort des Jahres gekürt und diesmal hat sich die Jury für den Begriff Biodeutsch entschieden. Denn mit dem Begriff gehe eine Form von Alltagsrassismus einher, wenn Menschen in vermeintlich echte Deutsche und Deutsche zweiter Klasse eingeteilt werden. Ausgewählt wurde der Begriff unter rund 80 eingesendeten Begriffen, die den Kriterien des Unworts entsprochen haben. Und da gehörte Biodeutsch zu den sehr oft vorgeschlagenen Ausdrücken für die Wahl zum Unwort des Jahres. Was diese Kür überhaupt bringt, dazu gleich mehr hier in den Themen des Tages. Und wir wollten zunächst von Passanten in Marburg wissen, was sie von dem Unwort des Jahres Biodeutsch halten.
Ich finde das sehr problematisch und finde es auch gut, dass es ein Unwort, also als Unwort gekürt wurde.
Also ich glaube, ich bin eher in einer linkeren Bubble unterwegs. Da benutzt man sowas nicht, weil man diese Ansicht nicht hat.
Ich glaube, es gibt in unserer Alltagssprache Wörter, die noch offensichtlicher ausgrenzend oder rassistisch sind als jetzt Biodeutsch.
Ich finde das erschreckend, dass man auf die biologischen Merkmale sozusagen von Menschen zurückgreift und dann entscheidet, ob die wirklich deutsch sind oder nicht deutsch sind. Und deswegen schockiert mich das auch, dass solche Begriffe in der Politik verwendet werden.
Soweit Reaktionen aus Marburg von Passanten dort darauf, dass der Begriff Biodeutsch zum Unwort des Jahres 2024 erklärt wurde. Mit Sprache und seiner Bedeutung befasst sich auch Professor Christian Stöcker von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Auch damit, wie Informationen verarbeitet und im Speziellen kennt er sich auch mit der digitalen Kommunikation aus. Und der Begriff Biodeutsch, der wurde ja auch vor allem auf Social Media benutzt. Genauso wie der umstrittene Begriff der Remigration, der vor fast genau einem Jahr in Deutschland zigtausende Menschen auf die Straßen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit gebracht hatte und im vergangenen Jahr dann zum Unwort des Jahres wurde. Mittlerweile hört man dieses Wort aber nicht nur in rechtsextremen Kreisen. Und bei der AfD, da steht Remigration jetzt sogar auch im Wahlprogramm. Und ich habe Christian Stöcker gefragt, ob so eine Kürung als Unwort nicht auch bewirken kann, dass man so einen Begriff aufwertet.
Ich glaube, dass dieser Begriff jetzt speziell bei diesem Unwort Remigration sozusagen so eine Karriere gemacht hat, liegt, glaube ich, weniger daran, dass der dann zum Unwort des Jahres erklärt wurde, sondern das liegt daran, dass das einfach der Skandal so groß war und den natürlich auch viele Menschen benutzt haben in kritischer Absicht, um darauf hinzuweisen, was die AfD eigentlich für perfide Pläne da verfolgt. Denn Remigration ist halt ein Euphemismus für sowas wie Abschiebung oder ethnische Säuberung oder so. Und einmal darauf hinzuweisen, dass es ein problematisches Wort ist, glaube ich, macht das Wort nicht attraktiver. Es macht es attraktiver möglicherweise für Leute, die sowieso die Absicht haben, zu provozieren, aber dann zu sagen, man darf keine Kritik mehr an Verrohung und Missbrauch von Sprache üben, weil das spielt den Leuten in die Hände, die Verrohung und Missbrauch vorantreiben wollen, ist, glaube ich, also dann da gibt man sozusagen den Widerstand auf. Das wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Also zu markieren, das ist ein Problem, würde ich sagen, ist weiterhin sehr sinnvoll.
So ist es ja jetzt aber auch bei dem Begriff Biodeutsch, der jetzt das Unwort des Jahres ist. Da soll ja auch darauf hingewiesen werden, dass das eben auch Alltagsrassismus ist, der da dann auch in so einer Begrifflichkeit stattfindet. Aber kann das nicht auch eine Tabuisierung bringen oder eben dann auch so eine Trotzreaktion, so nach dem Motto, man darf ja eh nichts mehr sagen, solche Begriffe, dass sie dann erst recht benutzt werden?
Ich glaube, das gehört zu der Institution Unwort des Jahres schon seit seinen Anfängen in den 90ern dazu. Also, dass die Leute, deren Sprachgebrauch kritisiert werden, dann der Meinung sind, sie sind zu Unrecht kritisiert worden und es sei nicht in Ordnung. Das war auch vor den sozialen Medien schon so. Und auch da wieder zu sagen, ich fühle mich zu Unrecht kritisiert, also hast du mir Unrecht getan. Und das einfach als Faktum zu akzeptieren, ist, glaube ich, ein Schritt in die falsche Richtung. Also natürlich ist Bio-Deutsch einfach auch rein logisch ein völlig hirnrissiger Begriff, denn es gibt keinen Zusammenhang zwischen Genetik und Staatsangehörigkeit. Ja, in uns allen stecken irgendwie Mongolen und Langobarden und Germanen und Römer und Franken und weiß ich nicht, ja, Hugenotten. Also die Vorstellung, dass es irgendwie sowas wie ein homogenes genetisches Deutschsein gibt, ist einfach totaler Quatsch. Und deswegen natürlich ist dieser Begriff auch ein im Grunde rassistischer Kampfbegriff. Und das einmal deutlich zu machen und mal durchzubuchstabieren, warum das eigentlich so ein idiotischer Begriff ist, bringt vielleicht nicht Rechtsradikale dazu, ihre Meinung zu ändern, aber nicht Rechtsradikale vielleicht dazu, doch noch mal drüber nachzudenken, was sie da vielleicht für einen Begriff selber in ihren Sprachgebrauch übernommen haben, der eigentlich Quatsch ist. Also Leute zum Nachdenken zu bringen, ist auch kein Fehler, auch wenn andere sich dadurch irgendwie in den Senkel gestellt fühlen, finde ich.
Sie haben auch gerade schon die Kommunikation in sozialen Medien angesprochen. Was würden Sie sagen, was hat sich da auch verändert, auch mit Blick auf die Debatte, die Sie auch gerade ausgeführt haben, die es jedes Jahr wieder aufs Neue gibt, wenn es dann das Unwort des Jahres, die Entscheidung dazu gibt. Wie gefährlich kann ein Wort oder besser gesagt jetzt hier bei Biodeutsch es eben auch werden, so eine Einteilung in angeblich echte Deutsche und die Deutschen zweiter Klasse?
Ich glaube, das ist eigentlich der Kern auch und der gute und intelligente Kern des Unworts des Jahres spielt. Also das Thema Diskriminierung irgendwie so weich zu machen, dass man so tut, als sei es keine Diskriminierung mehr. Oder die Abwertung von Leuten, die Schutz suchen, so umzuformulieren, Stichwort Sozialtourismus. Ja? Das hat mit Tourismus nichts zu tun, wenn ich vor einem Bürgerkrieg fliehe oder vor einem Angriffskrieg in Russland, wie das in dem Fall der Fall war, dann in der Ukraine. Dann hat das mit Tourismus nichts zu tun. Also einmal darauf hinzuweisen, dass hier Dinge verharmlost oder irgendwie sagbar gemacht werden, die eigentlich mindestens geschmacklos oder vielleicht wirklich eigentlich sogar unsagbar sind, ist ganz wichtig, denn Sprache erzeugt Realität und Sprache erzeugt eine Vorstellung davon, wie die Welt wirklich ist. Und wenn ich die Vorstellung erzeuge, dass das irgendwie Touristen sind, die nach Deutschland kommen, um Sozialabgaben abzugreifen, oder eben die Vorstellung erzeuge, es gäbe so etwas wie ein genetisch homogenes deutsches Volk, ja, das ist wirklich eine Nazi-Idee.
Sie sind ja Kognitionspsychologe, das heißt, Sie beschäftigen sich ja damit, Sie haben es auch gerade ja schon angerissen, wie Menschen ihre Umwelten wahrnehmen, wie wir auch Informationen verarbeiten, speichern, verfängt dann da auch wiederum positiv so etwas, dieses Unwort des Jahres, so wie Sie es auch gerade ausgeführt haben, dass man dann Informationen vielleicht auch doch anders abspeichert, als man sie noch vor der Titulierung mit dem Wort Biodeutsch verbunden hat?
Also wenn Sie sowieso schon eine rassistische Grundhaltung haben, werden Sie sich davon, dass Ihnen jemand sagt, das ist aber nicht okay, das zu sagen, gegängelt fühlen. Wenn Sie aber jemand sind, der vielleicht gedankenlos diesen Begriff auch schon ein, zweimal benutzt hat und dem dann mal erklärt wird, warum das eigentlich Quatsch ist, das zu sagen, und der dann vielleicht, wenn er den das nächste Mal hört, innehält und sagt, oh, ah, okay, dann kann das sicher dazu führen, dass die Leute an einem Moment, an einem Punkt innehalten und sagen, ich setze mich jetzt gedanklich mal mit dem auseinander, was da gerade gesagt worden ist. Und es schwimmt nicht so einfach vorbei.
Und das sagt der Kommunikationsexperte Christian Stöcker von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. In Niedersachsen, da gab es heute Durchsuchungen von der Polizei, die könnten recht große Wellen schlagen. Die Beamtinnen und Beamten sind gegen eine IT-Firma vorgegangen. Die Durchsuchungen, die stehen im Zusammenhang mit einem der größten Kokainverfahren der deutschen Geschichte und mit einem hannoverschen Staatsanwalt, dem Korruption vorgeworfen wird. NDR-Reporter Benedikt Strunz recherchiert zu dem Thema und ich habe ihn gefragt, was über die heutige Razzia bekannt ist.
Die Polizei hat heute eine IT-Firma aus Celle durchsucht. Nach unseren Informationen haben Mitarbeiter der Firma über Jahre hinweg Bedienstete der zentralen Polizeidirektion in Niedersachsen in IT-Fragen geschult und weitergebildet, und zwar bis ins Jahr 2024. Dieser Firma wird nun nach NDR-Informationen Anstiftung zum Geheimnisverrat vorgeworfen. Zwei Dinge sind an diesem Vorgang heikel. Diese Firma wurde von einem Mann gegründet, der vor einem Jahr zu einer 10-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, weil er an dem Schmuggel von 16 Tonnen Kokain beteiligt gewesen sein soll. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ist sowas überhaupt möglich, dass so eine Firma da Verträge mit der Polizei hat? Und der zweite Punkt ist, in diesem 16 Tonnen Ermittlungsverfahren gab es immer wieder Hinweise darauf, dass diese Drogenbande mehrere Maulwürfe in den niedersächsischen Behörden hat, und zwar auch in der IT der Polizei.
Was sind das für Hinweise?
Zum einen haben die Ermittler immer wieder festgestellt, dass diese Kokainbande offenbar ziemlich genau Bescheid wusste, was die Polizei gerade so vorhatte. Es gab mehrere Razzien, bei denen wirklich viele Beschuldigte dann einfach im Vorfeld verschwunden waren. Die konnte man nicht mehr festnehmen, sind bis heute teilweise noch flüchtig. Und dann gab es auch einen Täter, der reinen Tisch machen wollte und der einem Ermittler des Landeskriminalamtes in Niedersachsen bereits 2022 erzählt hat, hör mal zu, es musste eine Person geben, die in der IT-Verwaltung der Polizei sitzt und die unbemerkt auf Polizeidaten, auf sensible Polizeidaten zugreifen kann und die eben mit uns zusammenarbeitet und uns warnt. Aber offenbar hat man das bei der Polizei in Niedersachsen dann im Jahr 22 noch nicht ganz so ernst genommen. Zumindest konnte diese IT-Firma, die jetzt heute durchsucht wurde, weiter für die Polizei arbeiten. Und das, obwohl sie eben von einem der Kokainschmuggler selbst gegründet worden war und man Hinweise darauf hatte, dass es bei der Polizei ein Leck gibt.
Wie ist man denn dann jetzt auf diese IT-Firma gekommen?
Ja, gute Frage. Das Justizministerium wollte uns dazu keine Auskunft geben. Ich nehme aber an, dass derzeit bei Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover ohnehin wirklich jeder Stein umgedreht wird. Denn in diesem 16-Tonnen-Kokain-Verfahren stehen ja bis heute wirklich schwere Vorwürfe auch gegenüber dem Justizministerium im Raum. Einmal nochmal zur Erinnerung. Im vergangenen Herbst wurde ausgerechnet der hannoversche Staatsanwalt festgenommen, der die Ermittlungen gegen diese Drogenbande in diesem Verfahren geleitet hat. Und zwar wegen des Vorwurfs, Achtung, er solle geheime Polizeiinformationen an die Koks-Mafia weitergegeben haben, und zwar gegen Geld. Er selbst bestreitet das. Er sitzt derzeit aber noch in U-Haft und demnächst dürfte er auch angeklagt werden. Und hier stellt sich natürlich die ganz große Frage, weshalb konnte Jascha G., dieser Staatsanwalt, so lange die Ermittlungen leiten, ohne dass sein Vorgesetzter oder das Ministerium auf die Bremse getreten ist. Denn Hinweise darauf, dass hier etwas falsch läuft, die hätte es wirklich zur Genüge gegeben.
Gibt es denn dann nach der heutigen Razzia jetzt auch schon Reaktionen?
Ja, die gibt es. Ich habe mit einer Sprecherin der betroffenen IT-Firma mich unterhalten können. Also diese Firma, die heute durchsucht wurde, ganz, ganz wichtig. Die sagt nämlich, das ist alles totaler Quatsch. Diese Vorwürfe seien wirklich an den Haaren herbeigezogen. Da sei nichts dran. Und natürlich gilt da auch erstmal die Unschuldsvermutung. Ganz anders schätzt das allerdings Carina Herrmann von der CDU im Niedersächsischen Landtag ein. Die spricht wirklich von einem Justizskandal. Und die sagte eben, wenn eine Firma, die von einem verurteilten Mitglied einer Kokainbande gegründet wurde, wirklich regelmäßig Verträge mit Polizeibehörden aus Niedersachsen erhalten konnte, dann werfe das schwerwiegende Fragen zu der Vergabepraxis und zu den Sicherheitsstandards in Niedersachsen auf. Und sie forderte eben dann das Innen- und das Justizministerium dazu auf, diese Vorgänge wirklich schnellstmöglich aufzuklären. Also da ist man wirklich schon auf Zinne.
Soweit mein Kollege Benedikt Strunz über neue Durchsuchungen in einem der größten Kokainverfahren der deutschen Geschichte. Und soweit auch diese Themen des Tages zum Start in diese Woche, die Sie auch als Podcast hören können, zum Beispiel in der NDR Info App.